Es sind Ferien. Das heißt für viele ab in den Urlaub oder immerhin ein paar freie Tage. Und damit ihr auf der Reise oder bei was auch immer ihr Schönes macht, trotzdem auf dem Laufenden bleibt, haben wir in den nächsten Wochen wieder ein paar Special-Folgen vorbereitet. Was in der Stadt so los ist, erzählen euch jeweils eine Kollegin oder ein Kollege aus der Lokalredaktion. Und dazu bin ich mal wieder losgezogen mit meinem Aufnahmegerät im Gepäck und habe Leute besucht, die in Düsseldorf spannende, tolle und interessante Sachen machen. Gemeinsam haben sie, dass sie sich engagieren, Sachen auf die Beine stellen oder für die Menschen in der Stadt da sind. Den Anfang machen wir mit Pater Wolfgang und ganz sicher sind einige von euch ihm schon mal begegnet, ist er doch eine durchaus präsente Figur in Düsseldorf. Mit ihm habe ich über die vielen verschiedenen Initiativen gesprochen, denen er seine Zeit widmet, über das Leben in der Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven und an welchen Stellen noch Hilfe benötigt wird. Davor hört ihr, welche kulinarischen Neuentdeckungen und gastronomischen Überraschungen in der letzten Woche relevant waren. Paul Küchler weiß Bescheid, auch was das große Thema Freibadpommes angeht. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 431 und der Rhein steht bei 74 Zentimetern.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kohlmann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen können, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollten oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun unter rheinpegel@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844 könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ob beim Abflug in den Urlaub, einem Ferientag im Freibad oder an einem lauen Sommerabend, Hunger hat man irgendwann auf jeden Fall. Paul Küchler berichtet von einer neuen Fastfood-Sensation am Flughafen, weiß, wo es die besten Freibadpommes der Stadt gibt und auch, was sie kosten und ob man wirklich satt wird davon und welche Streetfood-Läden in der Stadt seit neuestem in einem deutschlandweiten Ranking am besten abschneiden. Lieber Paul.
Hallo zusammen.
Hallo. Bist du in Ferienstimmung?
Naja, das Wetter draußen ist 21 Grad und verregnet, deswegen es geht so, aber ich hatte letzte Woche Urlaub und da war es ja wirklich wunderschön, deswegen ja.
Hast du dir die zeitmäßig die Rosinen rausgepickt?
Richtig, noch die letzte Woche, wo noch Schule war und jetzt, ich finde, man merkt das halt auch total, irgendwie die Stadt ist super ruhig, bei uns im Viertel irgendwie ganz viele Familien einfach unterwegs, alle schön im Urlaub und ja, aber ist ja auch mal nett, ne?
Das stimmt, ich finde, man merkt das immer an der Parkplatzsituation tatsächlich, ganz platt, also ich kann, manchmal fahre ich einfach eine Runde um den Block, weil ich trotzdem einen Parkplatz finde, ich muss das so ausnutzen.
Einfach
diese Stimmung.
So.
du bist heute der Erste, der sozusagen unsere Sommerferien-Special-Folgen einläutet. Du hast mir und uns heute drei kleine Themen mitgebracht, über die wir sprechen.
Drei leckere Themen.
Deinem Ressort angehängt sozusagen geht es in die kulinarische Richtung. Was war und ist los in der Stadt?
Genau, also wir haben ja jetzt gerade schon quasi die Sommerferien einmal kurz angeschnitten, von da aus ausgehend. Am Flugsteig C am Düsseldorf Airport hat ein neuer Fastfood-Anbieter eröffnet, was jetzt vielleicht erstmal nicht so eine Riesen-News wäre, weil ich meine, Fastfood kennen wir alle, mögen wir vielleicht auch manchmal alle. Genau, aber das ist eben die erste NRW-Filiale, beziehungsweise die zweite Deutschland-Filiale dieser US-Südstaaten-Fastfood-Kette. Slim Chickens nennt die sich, kommt aus Arkansas. Und deren Konzept ist quasi, ja, alles rund um Hühnchen natürlich, wie der Name vielleicht schon sagt. Und da eben relativ besonders, dass quasi die Hühnchen werden vorher sehr lange in Buttermilch eingelegt, sind sehr gut gewürzt, also in diesem Südstaaten-Küchen-Style so ein bisschen. Es gibt sehr viele Beilagen, leckere und ja, das hatte ich mir einfach mal vor Ort angeguckt und hab mich quasi durchgefuttert, also getestet, damit ihr es alle nicht machen müsst. genau, und es ist halt so, es ist am Flugsteig C, das heißt, man kommt wirklich nur hin, wenn man auch ein Ticket hat, ein gültiges. Also das ist eben nicht öffentlich zugänglich. Ich glaube, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, weil es ja auch in der Abflugebene, beziehungsweise in der Ankunftsebene, glaube ich. Da gibt es ja schon Popeyes, das ist auch ein US-Südstaaten-Chicken-Anbieter quasi. Da kommt man auch so hin, aber zu Slim Chickens, dann braucht man eben ein Ticket. Und das ist am Flugsteig C, das heißt, da gehen die meisten internationalen Flüge. Und die haben eben von 4 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet, weil ja auch man in Düsseldorf tatsächlich irgendwie umsteigen kann und das alles so ein bisschen mit reinspielt quasi. Das heißt, im Grunde genommen zu jeder, fast jeder Tages- und Nachtzeit gibt es da Möglichkeiten, sich ein Sandwich, einen Chicken Tender oder sonst was reinzuziehen.
Am Flughafen gelten ja zeitmäßig andere Regeln. Genau. Also da kann man sich dann auch schon mal 4:30 Uhr irgendwie Crispy Chicken mit Coleslaw, genau, als zum Frühstück oder halt auch nicht, je nachdem, wo man herkommt oder wo man noch hinfliegt, ist man ja auch schon eine Weile unterwegs. Das ist dann sozusagen jetzt für alle besonders interessant, die vielleicht jetzt ferientechnisch eine Reise vor sich haben. Wie du schon sagst, das ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, ein Flugticket zu kaufen, nur um in diesen Bereich zu kommen. Oder das kannst du sagen, du hast es probiert, würdest du dafür auch...
Ui, das ist natürlich eine ganz fiese Frage. Ich glaube, wenn man ein so großer Liebhaber von frittiertem Hühnchen ist, kann man das vielleicht machen, aber also ehrlicherweise, ich würde es jetzt nicht tun, extra dafür ein Flugticket kaufen. Das wäre mir doch vielleicht ein bisschen zu viel Heckmeck, sage ich mal. Ja. Aber so oder so, ich kann ja schon mal mein Fazit quasi vorne weggreifen für alle, die ein Flugticket haben oder die da abfliegen. Also das ist wirklich empfehlenswert. Mhm. Es schmeckt sehr lecker. Man merkt, dass das Hühnchen eben dadurch, dass es so lange in Buttermilch eingeweicht ist, eben sehr saftig ist von innen. Es wird ja noch frittiert und da oftmals ist es dann ja ein bisschen trocken oder so. Das ist da eben nicht der Fall. Also es ist wirklich sehr saftig. Gleichzeitig von außen schön crunchy, knusprig. Und was ich immer wichtig finde, die Panade ist auch schön gewürzt. Mhm. Also man sieht da wirklich noch die Gewürze sozusagen drin. Und das Hühnchen ist wie gesagt sehr lecker. Gibt es in verschiedenen Formen. Also einmal als Tenders, das sind dann ja, wie man das kennt, so Filetstücke quasi. Es gibt aber auch Wraps und sogenannte Sandwiches, wobei man da sich so ein bisschen von diesem deutschen Sandwich verabschiedet. Und es ist quasi ein sehr einfacher Burger. Das wird in den USA ja auch Sandwich oder so Biscuit oder so genannt. Das ist dann sozusagen Burger-Bun oder Sandwich-Bun, sehr butterig auch, sehr lecker. Da drauf dann das Chicken, bisschen Salat, bisschen Soße, das war's. Also relativ simpel, schmeckt aber sehr, sehr lecker. Und besonders ist da eben auch noch, dass die einerseits Milchshakes haben, also das ist nicht ganz so besonders, aber die rühren die eben per Hand. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, wie man das vielleicht von vergleichbaren großen US-Fastfood-Ketten kennt, die ständig die Eismaschine kaputt haben oder so. Also so ist es nicht, das wird da tatsächlich noch per Hand gemixt und schmeckt auch wirklich lecker. Also ich hatte da einen Erdbeermilchshake, war wirklich gut, kann ich gar nicht sagen. Und ich fand es vor allem auch lecker, weil das nicht so künstlich geschmeckt hat, sondern da waren, glaube ich, ein paar Erdbeerstückchen oder so gefriergetrocknete Erdbeeren drin. Also es war jedenfalls wirklich ganz lecker.
Wie ist das? Also jetzt tatsächlich, das ist jetzt sehr speziell für die Leute, die das jetzt vielleicht in Anspruch nehmen können, weil sie in den Urlaub fliegen. Ist das preislich irgendwie auch so, dass man, also ich meine, am Flughafen zahlst du ja auch für ein Brötchen und Kaffee gerne mal irgendwie 28 Euro?
Genau, also man muss schon sagen, es ist preislich ein Ticken höher, würde ich behaupten. Es ist halt schwierig zu vergleichen, muss man auch dazu sagen, weil es natürlich jetzt in Düsseldorf oder hier in NRW keine zweite Filiale gibt, die außerhalb des Flugsteigs liegt. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, es ist um so und so viel Prozent teurer. Aber ich habe mir natürlich auch die Preise notiert im Zuge dessen und kann zum Beispiel sagen, dass es 8 Wings im Menü für 19,90 Euro gibt. Das dann noch mit Pommes und Getränk. Es gibt das Sandwich, Hot Buffalo Sandwich heißt das dann, was dann so ein bisschen schärfer noch ist. Auch im Menü mit Getränk und Pommes für 16,90 Euro. Es gibt diese Tenders, Buttermilk Tenders heißen die dann, das sind dann zum Beispiel 5 Stück, auch wieder im Menü mit Soße, Getränk und Pommes für 18,90 €. Also ich würde sagen, es ist ein kleines bisschen teurer, aber jetzt nicht unverschämt oder so, ehrlicherweise.
Ja, und ich meine, wenn man ein bisschen Zeit totzuschlagen hat, vor dem Abflug oder so, dann hört sich nämlich an, also das ist ja auch was man jetzt wahrscheinlich nicht im Vorbeigehen isst, sondern ne, so ein bisschen eine Mahlzeit halt.
Setz dich da vielleicht auch kurz hin, tatsächlich.
Und wie gesagt, ich finde ja auch, also der Urlaub fängt ja da dann schon an, also das heißt, da gönnt man sich vielleicht auch mal was.
Bin ich genauso der Meinung.
Und wer weiß, wenn die jetzt merken, das ist super beliebt und wird ständig nachgefragt, dann ist ja vielleicht irgendwann mal eine Filiale, an die man kommt, ohne direkten Flug irgendwo hin buchen zu müssen.
Hoffentlich.
Steht ja dann vielleicht auch mal an, da wirst du uns ja sicher auf dem Laufenden halten.
Aber sehr gerne.
Okay, wenn wir jetzt vom Flughafen uns wegbewegen, also jetzt stellen wir uns mal vor, das machen wir ja auch immer gerne, wir gehen ja immer gerne so... gedankliche Rundgänge durch die Stadt. Also wir sind jetzt gerade irgendwie abgeflogen. Ja, dann kommen wir ja auch irgendwann mal wieder an.
So.
Und dann denken wir uns ja toll, irgendwie 2 Wochen Sommerurlaub Und jetzt?
Gibt's immer noch 4 Wochen Sommerferien genau. quasi. Und was darf da nicht fehlen, vor allem bei so heißem Wetter, ist natürlich ein Besuch im Freibad.
Aber hallo.
So. Und geografisch bewegen wir uns da auch recht nah am Flughafen, was natürlich das Freibad, das Rheinbad gibt, direkt an der Arena oben. Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir mal Freibad-Pommes testen. Das ist ja wirklich, glaube ich, für sehr viele Menschen eine absolute Kindheitserinnerung, ins Freibad zu gehen, eine Pommes mit Ketchup, Mayo, Schranke, wie auch immer, sich reinzuziehen.
Und man schon so ein bisschen aufgeweicht, weil man nasse Finger hat oder die Haare
genau,
da noch so
total,
reintropfen.
Genau, richtig. Und dann knallt die Sonne von oben.
Geschmack mit dabei. Ne? Ja, ja.
Das ist schon irgendwie ein Klassiker.
Ja.
Genau, und ich meine, es schmeckt halt auch einfach nach Kindheit, muss man sagen. Und wir haben uns so ein bisschen zum Anlass genommen, mal die Düsseldorfer Freibäder uns anzuschauen. Und zwar nach dem kulinarischen Pommesangebot und zu schauen, wie schmeckt's, wie teuer ist es, was gibt's da überhaupt, auch vielleicht an Soßen oder so. Genau, und haben dann im Rheinbad eben in Stockholm angefangen. Da gibt's ein relativ großes Angebot, also eben neben Pommes gibt's vielleicht auch eine Bratwurst, eine Currywurst. Die kleine Portion kostet dort 2,50 Euro, eine große kostet 4 Euro, also würde ich sagen,
fair.
Ist im Rahmen.
Fair, ja.
Mayo und Ketchup gibt's für jeweils 50 Cent extra dazu. Und schmeckt tatsächlich sehr lecker. Also es ist weder zu kross noch zu labberig, sage ich mal. Was uns allerdings gefehlt hat, ist so ein bisschen dieses klassische Pommes-Salz, wo ja auch noch mit Paprika und so drin ist, dieses Rote. Das war halt, sage ich mal, nur mit Salz gewürzt. Aber total in Ordnung, nur man muss dann eben die Soßen extra dazu bestellen. Aber es war wirklich total fair. Genau, von dort aus sind wir einmal quer über den Rhein nach Lörrick rüber und da gibt's wirklich selbst in einer kleinen Portion eine sehr, sehr gut gefüllte Schale.
Ja, die kenne ich persönlich auch.
Wird nicht gespart quasi. Genau,
da muss man richtig balancieren, damit man nicht die Hälfte verliert und dann gatschen die da so in dieser Dusche rum, wo man durch
muss. Ich finde das total, also für so eine kleine Portion, die kostet dann 2,90, finde ich das total in Ordnung. Die große kostet 5 Euro, also auch da ne, kann man noch machen. Auch da kosten aber eben Mayo und Ketchup jeweils 60 Cent extra. Was gesamtpreislich bedeutet, ist jetzt vielleicht nicht die günstigste Pommes im Test, aber ne, Preis-Leistung ist wirklich total gut und da gibt es auch noch andere Sachen, also Currywurst, Bratwurst, Salate auch teilweise, also kann man auch mal machen.
Ja.
Genau. Dann sind wir quasi ins Freibad Benrath, also einmal in den kompletten Stadtsüden. Da kostet eine Portion 4 Euro, man kann sich auch da überhaupt nicht beklagen, also die sind schön goldbraun.
Da gibt es dann nur eine Größe quasi in der und die ist dann in der Mitte.
Genau, also das ist sozusagen, du kriegst, was du bekommst, 4 Euro kostet es dann in dem Fall, aber Mayo und Ketchup sind dort kostenlos.
Ah, ja.
Also das haben wir irgendwie als Pluspunkt total wahrgenommen, weil man da eben dann nicht noch irgendwie, ne, muss noch ein bisschen Kleingeld rauskramen und auch noch bezahlen, sondern kriegst das, was du bekommst
apropos,
und was gut ist.
Apropos, das finde ich interessant, kann man da mittlerweile auch überall mit Karte zahlen, weil das ist ja wirklich, ich meine, ich habe kaum noch Bargeld in der Tasche, ich bin dann immer eher überrascht, wenn das nicht geht. Also
ich würde tatsächlich empfehlen, lieber Bargeld mitzunehmen. Einfach sicher ist sicher. Und teilweise konnte man mit Karte zahlen, aber teilweise eben auch nicht. Und ich meine, man kennt das ja auch an so vollen, heißen Tagen. Dann fällt schon mal ein Kassensystem aus oder das Kartengerät oder so. Deswegen würde ich da tatsächlich raten, nehmt lieber 5 oder 10 Euro mit, damit man auf der sicheren Seite ist. Absolut. Und es ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht im Freibad, sage ich mal, unter so Sicherheitsaspekten, dass man jetzt eh nicht voll bepackt mit Geld und Karten ist, sondern vielleicht nur ein bisschen was Bares dabei hat. Genau, was uns aufgefallen ist, im Freibad in Benrath sind die Pommes relativ dick und breit, aber überhaupt ist nicht weniger knusprig als irgendwie, sag ich mal, dünnere Artverwandte, sondern wirklich sehr lecker. Man kann sich da auch schön gemütlich machen unter Schirmen im Schatten. Also man muss da nicht irgendwie in der prallen Sonne dann sich die Pommes reinziehen. Und die schmecken einfach wirklich sehr, sehr lecker. Genau, dann sind wir quasi, wenn wir jetzt im Süden eh schon sind, Richtung Unterbacher See einmal zum Strandbad Süd. Und da gibt es die Strandbad-Pommes. Es ist auch für mich, also Kindheitserinnerung total, aber seitdem irgendwie auch relativ selten da gewesen tatsächlich. Genau, und auch die Pommes sind wirklich knusprig, sehr lecker gesalzen. Auch hier leider, zumindest in meinen oder in unseren Augen, wieder nur das normale Salz, nicht jetzt dieses Pommes-Salz. Und da gibt's aber dann tatsächlich auch Mayo und Ketchup in diesen kleinen Sachets, in diesen kleinen Tütchen obendrauf. Die kosten aber nicht extra. Also kann man jetzt sagen, okay, ist vielleicht nicht ganz so nachhaltig, dafür vielleicht ein Ticken hygienischer. Also ist immer so, ne, so eine Abwägungssache. Man kann sich da an Steh- oder auch an Sitzplätzen irgendwie es gemütlich machen und die Portion kostet dort 3,90 Euro, was ich immer noch total okay finde.
Ja, voll. Also ich bin jetzt ein bisschen, vielleicht, wie gesagt, weil wir gerade über den Flughafen gesprochen haben und ich ja eh immer das Gefühl habe,
Kontrast ist jetzt.
Also ne, ich finde, das alles sind völlig normale Preise dafür, dass man das halt in einem anderen Zusammenhang, ne, an der Pommesbude ist vielleicht nochmal was anderes, obwohl ganz ehrlich, hier so in der Stadt bei diesen Pommesläden oder auch beim, weiß ich nicht, Berliner Imbiss oder so.
Zahlst du das mittlerweile locker auch? Also würde ich auch behaupten. Und da finde ich es auch einfach nochmal, ich meine, das ist Freibad-Pommes.
Ja, ja.
Gibt es weniger Platz, weniger gastronomische Möglichkeiten. Und ich finde das unter diesem Gesichtspunkt auch total in Ordnung.
Ich finde es auch. Also ja.
Ne, genau, von daher, auch im Alwetterbad Flinger gibt es sehr gute Pommes. Die kosten 3,30 Euro. Ketchup und Mayo gibt es da allerdings nur für 80 Cent extra pro Stück. Wir haben dann quasi beides genommen. Dann kommst du auf 4,90 Euro, was auch noch knapp unter dieser 5-Euro-Grenze ist. Die sind sehr lecker. Aber man muss sagen, wir hätten uns die so ein bisschen knuspriger gewünscht. Das ist aber vielleicht auch einfach eine persönliche Geschmackssache.
Ja, und die antizipieren vielleicht schon, dass es eh labbrig wird, weil man da mit seinen Wasserfingern und irgendwie...
So,
ne?
Also es ist immer die, alles unter Vorbehalt zu betrachten.
Auch, ja.
Genau, und das letzte Freibad, das wir getestet haben, beziehungsweise das letzte Düsseldorfer Freibad, ist das Flossenbeck in Kaiserswerth. Man muss dazu sagen, das ist ein privat betriebenes Freibad, also das gehört nicht zur Bädergesellschaft, dementsprechend... unterscheidet sich das auch nochmal so ein bisschen vom Eintritt her, sage ich mal, weil das früh öffnet, aber nur für Mitglieder, und Nichtmitglieder können dann, meine ich, ab 12 Uhr mittags erst rein, was aber jetzt vielleicht auch in den Ferien total okay ist, weil dann schläft man vielleicht auch auch mal aus und so weiter. Genau, auf jeden Fall ein sehr süßes, beschauliches Freibad. Da gibt es neben Pommes eben auch noch Brezeln, Pizza, Chicken Nuggets. Also jetzt nicht unbedingt das gesündeste Essen, aber irgendwie das, worauf man dann vielleicht auch Lust hat, nachdem man da ein bisschen rumgetollt ist im Schwimmbecken. Genau, da ist allerdings jetzt so, das ist der einzige Imbiss gewesen, wo die Pommes nicht aus der Fritteuse kommen, sondern aus der Mikrowelle tatsächlich.
Aha.
Wo wir uns erstmal gedacht haben, okay, kann das schmecken. Aber die waren knusprig, die waren gut gewürzt, die Fritten. Also das war gar nicht schlecht tatsächlich. Ein paar waren recht hart, sagen wir es mal so, aber ich finde, da kann man auch noch drüber hinweggucken, vor allem für 3,50 Euro, also total fairer Preis.
Ja.
Und man muss sagen, da kosten Pommes und Mayo auch nichts extra. Das heißt, man ist da wirklich mit 3,50 gut beraten und kann sich da eine leckere Pommes snacken. Genau, also wir müssen sagen, quasi zum Gesamttest, im Grunde genommen wirst du nirgends enttäuscht. Also es ist überall total in Ordnung. Die müssen sich qualitativ überhaupt nicht verstecken. Wir haben jetzt gesagt, dass uns vor allem das Strandbad in Lörrick überzeugt hat. Einfach weil das eine verhältnismäßig große Portion ist. Und die im Freibad in Benrath sind relativ lecker einfach. Mhm. Also die haben uns geschmacklich irgendwie am meisten überzeugt. Aber auch das ist totale Geschmackssache. Nochmal, um auf den Preis zurückzukommen, es ist so, die kleinste Portion Pommes, die günstigste, die gibt es im Rheinbad für 2,50 Euro. Unterbach, Benrath und Kaiserswerth waren es, meine ich. Da gibt es einfach nochmal extra Punkte, weil das Ketchup und der Mayo kostet da nicht extra. Genau, und in Lörrick ist es aber auch so, das ist relativ teuer, wenn man dann wirklich alle Soßen nimmt. Dann kostet es nämlich 6,20 Euro. Mhm. Ich persönlich finde, da ist diese symbolische 5-Euro-Grenze halt gerissen.
Auf der anderen Seite muss man die ja vielleicht eh auf 10 irgendwie aufstocken, weil du willst ja auch noch was trinken.
Richtig.
Du möchtest
musst noch
Eintritt
dann
doch noch
ganz
ein Eis,
grundsätzlich
ne?
zahlen.
Also so, ja, ich meine jetzt allein für die Snacks. So. Also das
bleibt wahrscheinlich nicht bei 5, 6 Euro, wie auch immer. Genau, aber man muss sagen, also egal wo man im Grunde genommen hingeht, es ist total in Ordnung, es schmeckt überall gut, überall bekommt man so diese Kindheitserinnerungen, auch selber so ein Stück weit wieder die hochbekommen, und von daher, es war eine schöne Recherche tatsächlich.
Das kann ich mir vorstellen, und immer eine halbe Stunde warten, bis man wieder ins Wasser geht, ne?
Sagen
nach
die
dem
einen,
Essen.
Ob das so gilt, egal, aber
oder zumindest, sagen wir mal so, vorher die Hände abwaschen, damit nicht dann nachher im Becken
das,
so dieser Pommes-Salz-Film
quasi
irgendwie drüber schliert,
restlich.
Also genau, ein bisschen Ruhe und Pause nach dem Pommesverzehr, in welcher Hinsicht auch immer, ist vielleicht angesagt. Gut, jetzt sind wir also gut aus dem Urlaub wieder angekommen, haben einen Ferientag im Freibad hinter uns, sind prall gefüllt mit Pommes.
So.
Und dann sind immer noch 3 Wochen Ferien. Mhm. Haben wir immer noch Zeit zu überbrücken, und wir haben auch immer noch Hunger.
So, und dann apropos Pommes quasi, es ist ja ein sehr beliebter Imbiss-Snack vor allem, hat das Falstaff-Magazin, das ist ja dieses Genuss- und Kulinarik-Magazin, hat die besten Streetfood-Adressen in Deutschland gekürt.
Ja.
Also quasi pro Stadt jeweils. Und es gibt da Stadtsieger sozusagen, also welcher Imbiss pro Stadt besonders heraussticht. Es gibt Kategoriesieger deutschlandweit, also das heißt dann alle, die unter die Lupe genommen wurden aus der Kategorie Burger, dann wurden nochmal die besten Burgerläden deutschlandweit ausgezeichnet. Und dann gibt es nochmal quasi runtergebrochen auf die Stadt, auf Düsseldorf, eben die besten Streetfood-Adressen. Das ist dann in mehreren Kategorien, also einmal Asia, Bowls und Salate, Burger, international, italienisch und Pizza, japanisch und Sushi, levantisch, Tapas, türkisch und Kebab und vegetarisch und vegan. Mhm. Und insgesamt hat das Falstaff-Magazin in Düsseldorf dann eben 12 Imbisse ausgezeichnet, ja, in diesen Kategorien.
Was ja wirklich ganz, ganz schön ist. Also zum einen kann man sich, also wir stellen diese Rankings sehr öfter vor, weil ich finde, da kann man sich schon, selbst wenn man hier aus der Stadt kommt, immer noch so mal ein bisschen orientieren und vielleicht Sachen entdecken, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Oder sich bestätigen lassen, dass man die Sachen, wo man schon sehr lange sehr gerne hingeht, auch offiziell quasi gut sind. Ich finde gerade in den Ferien, also ich male jetzt natürlich eine sehr ideale romantische, ein sehr ideales romantisches Bild von Ferien, aber da hat man ja auch Zeit, um das alles dann vielleicht auszuprobieren.
Ja, klar.
Und natürlich auch für Leute, die hier Urlaub machen.
Das
also
ist nämlich auch
die
Sache.
Hier in die Stadt kommen und
richtig,
vielleicht sich auch mal ein bisschen, ne? Also es
absolut,
sind
ich finde,
ja
find, das ist ja
Ferien
auch schön, also dass man mal in den Ferien vielleicht NRW ein bisschen, ja, besser erkundet und mal in andere Städte fährt. Ja. Ich meine, das machen wir natürlich auch gerne, auch wenn Düsseldorf natürlich sehr, sehr schön ist.
Ja.
Aber du hast völlig recht, es gibt ja auch Leute, die hier hinkommen, vielleicht, ja, für einen City-Trip oder auch einfach nur für so einen Tagesausflug. Und da bietet sich das auf jeden Fall an. Ja, absolut. Genau, und es sind eben insgesamt 11 Adressen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und es gab quasi Punkte zum Sammeln. Und zwar insgesamt 100. Das wurde dann jeweils in 3 Kategorien, konnte man in der ersten Kategorie, dem Essen, maximal 60 Punkte sammeln, in der Kategorie Service maximal 20 Punkte,
mhm,
und in der Kategorie Ambiente ebenfalls nochmal 20 Punkte. Bedeutet quasi, je höher das Gesamtranking, je höher das Gesamtergebnis, desto besser das Ranking in der Liste. Ganz genau. Und ich fange mal so an, dass quasi als allererstes ein Stadtsieger gekürt wurde in Düsseldorf, und das ist die 20 Grad Resto Bar, die insgesamt 97 Punkte vom Falstaff Magazin bekommen hat. Gleichzeitig gibt es in der Kategorie Burger deutschlandweit,
aha,
auch 2 Düsseldorfer Läden, die quasi so sehr überzeugt haben, dass sie in der Kategorie ganz vorne sind. Und zwar ist das einmal Bulle Burger und einmal Kio Burger. Das ist dieses,
ah, ja,
Asian Fusion, ja, Burger Konzept. Interessanterweise sind beide an der Oststraße beheimatet, wobei Bulle ja noch eine Filiale in Grafenberg am Staufenplatz hat. Aber ganz genau, also das ist tatsächlich ganz spannend. Da ist irgendwie eine recht hohe Dichte,
mhm,
an der Oststraße zumindest, und vor allem auch qualitativ ganz, ganz hoch. Genau, also das nur einmal so vorneweg. Und dann kommen wir, würde ich sagen, jetzt einmal zu den Kategorieergebnissen,
ja,
quasi. Genau, und zwar geht es los in der Kategorie Asia. Da hat das Duck and Dumplings an der Birkenstraße abgeräumt,
ja,
hat insgesamt 96 von 100 Punkten bekommen. Und da schreiben eben die Kritiker: smartes Peking-Enten-Imbiss-Lokal mit witziger Gestaltung. Also es gibt quasi zu jedem ausgezeichneten Imbiss einen kleinen Text,
ja,
wo die Kritiker nochmal was hervorheben, was vielleicht besonders ist, was besonders hängen geblieben ist. Und genau, das haben sie eben über das Duck and Dumplings gesprochen. Dann in der Kategorie Bowls und Salate, da hat der Imbiss Kyo Diner Poke und Sushi abgeräumt. Das ist an der Loretto-Straße in Unterbilk.
Nicht.
Ich kannte den persönlich auch noch nicht, deswegen,
aha,
fand ich das ganz spannend. Und dort wurde eben besonders die große Bandbreite hervorgehoben, die eben auch erstaunlich frisch, um das Zitat zu nennen, schmeckt. Und das gibt eben 95 von 100 Punkten. Und wie gesagt, den Kategoriesieg in der Kategorie Bowls und Salate. Genau, ein Punkt nur weniger in der Kategorie italienischen Pizza hat Lucianos Pizzeria an der Spichernstraße erhalten.
Ah.
Und da loben die Kritiker die Hingabe, die man tatsächlich schmecken kann. Also auch da ein ausgezeichneter
das
Pizzaladen.
Das ist doch da am Spichernplatz oder gegenüber von dem Pub, ist das nicht da?
Lass mich einmal ganz kurz, also ich meine, ja, es ist deren Dorf auf jeden,
ja,
Fall. Und das müsste direkt am Spichernplatz eigentlich sein. Das ist sozusagen das Zwischenstück zwischen Ulmenstraße und altem Schlachthof.
Ja.
Und das fand ich eben auch ganz spannend. Es ist eben nicht nur, sag ich mal, in den üblichen Vierteln, Pempelfort, Flingern, Innenstadt, sondern es finden sich eben auch ein paar Läden, die tatsächlich mal in Derendorf,
ja,
in Unterbilk oder sonst wo
sind. Dafür sind diese Rankings,
sind.
Wie ich schon sagte, irgendwie tatsächlich
ist dann doch ganz,
ganz
gut,
ne?
Ja. Richtig. Genau, um dann wieder darauf zurückzukommen, Kategorie Burger habe ich ja gerade einmal kurz schon,
ja,
angeschnitten. Beide haben 96 von 100 Punkten bekommen, also sowohl Bulle als auch Kio Burger. Bei Bulle loben die Kritiker eben besonders die Handwerks Whopper, wie sie es genannt haben. Und bei Kio eben, das ist einfach das Beste aus zwei Welten vereint.
Ja.
Quasi einmal die japanische Komponente und einmal die Burger Komponente. Und dass das eben dieses Japanese Fusion Konzept ist, was sehr, sehr gut funktioniert. Dann gehen wir mal in die Kategorie international. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich mir da persönlich im ersten Moment gar nicht so viel vorstellen konnte, vor allem mit den anderen Abstufungen dann noch. Da ist es eben das Pommes und Wein am Graf-Adolf-Platz, Pelikan Fly, dort abgeräumt hat, insgesamt 97 von 100 Punkten, also fast Spitzenwert quasi. Dort wurde eben besonders das Konzept gelobt, das ja sozusagen vorsieht, zu sehr hochwertigen Weinen und auch Schaumwein eben Frittiertes zu servieren oder so klassische Imbiss-Snacks, was ja auch daran liegt, dass da früher der Berliner Imbiss drin war. Richtig. Und da schreiben die Kritiker eben, dass gerade diese Kombination zwischen Imbiss-Snacks und Wein eben nicht nur geschmacklich überraschend gut matcht, sondern dass da eben auch ein sehr schönes, gemischtes Publikum unterwegs ist, gute Laune immer da ist. Also anscheinend große Fans des Pommes und Wein. Und in der Kategorie Levantisch, also quasi alles rund um Mittelmeer, Nahe Osten, wie auch immer, da hat das Shawarma City gewonnen und zwar mit 94 von 100 Punkten. Also alle unsere Shawarma-Liebhaber, das liegt an der Alexanderstraße und hat eben 94 von 100 bekommen. Und da sagen die Kritiker, das Shawarma, egal ob aus Hähnchen oder aus Lamm, ist wirklich sehr, sehr lecker. Legendär nennen sie es, mit sauren Gurken, frischem Salat, Knoblauchsoße, dünnes Fladenbrot. Also quasi alles, was man sich zu dem Essen eben wünscht. Genau, dann, das fand ich auch besonders spannend, in der Kategorie Japanisch und Sushi. Da ist natürlich Düsseldorf irgendwie prädestiniert.
Ja, wie soll man da irgendwie
auswählen? Also es ist halt echt schwierig. Ich fand es ganz spannend, da haben sie eben nochmal Kyo Burger ausgezeichnet. Quasi dadurch, dass es eben dieses Fusion-Konzept ist, eben Japan und Burger, passt das natürlich auch gut in die Kategorie rein. Und ich habe das damals nach der Eröffnung tatsächlich auch selber getestet. Aha. Und das ist wirklich gut. Also man kriegt da ja in so Baubuns den Burger und zum Beispiel auch so mit so, ich sag mal, Teriyaki-Rindfleisch. Ganz zart, sehr, sehr lecker gewürzt. Also das war wirklich super. Genau, also das heißt einmal Kyo Burger bekommt eine Auszeichnung und aber auch Kenny's Kitchen. Ich weiß gar nicht, ob
das
du das kennst.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, dort wird eben, das ist eine Birkenstraße, also auch wieder ein Flinger.
Ja.
Und dort wird besonders das Karage, also dieses frittierte Hühnchen, das japanische, gelobt. Und da schreiben die eben, die Karage sind weit über Düsseldorfs Stadtgrenzen hinaus bekannt und echte Leckerbissen für Liebhaber krosser Hähnchenteile. Hm. Also auch da wieder eine
Empfehlung.
Sind
wir wieder am Anfang des Gesprächs? Hähnchen zieht sich hier durch. Hähnchen und Pommes ist unser Ding heute.
Ja, und dann nochmal, um auf die 20 Grad Restobar vielleicht zurückzukommen. Die hat in der Kategorie Tapas eben auch abgeräumt, 97 von 100 Punkten. Und da loben die Kritiker unter anderem vor allem den traumhaften Innenhof, der genussvolle Sommernächte versprechen würde. Und das kann ich aber auch bestätigen. Also man sitzt da wirklich total süß, es ist eine sehr schöne Atmosphäre.
Ja, und dafür, dass man so mittendrin ist, ich meine, da ist der Salon, da ist die Ratinger Straße nicht weit, da geht es auch dann schon zur Bolkerstraße hin und so. Ich finde, man kann da durchaus ein bisschen im schönsten Sinne vergessen, wo man gerade ist.
Total.
Und sich in diesem
so
Innenhof Rückzugsort
so ein bisschen. Ja, absolut. Das also ich bin da auch immer großer Fan von. Genau, dann gehen wir auch nochmal zurück an Spichernplatz, zur Spichernstraße und zwar in die Kategorie Türkisch und Kebab. 95 von 100 Punkten hat dort der Döner Kebab am Spichernplatz erhalten. Den kenne ich tatsächlich selber auch. Der ist ja in diesem, wie soll man es nennen, Mini-Einkaufskomplex, wo auch so ein türkischer Supermarkt drin ist und Kamps nebenan und so. Ja, sehr leckerer Döner anscheinend. Also wurde groß gelobt. Vor allem schreiben die Kritiker, dort gibt es Bilderbuch-Kebab mit blitzschnellem, superfreundlichem Premium-Service und einer sehr guten Fleisch-Carb-Salat-Ratio.
Ja.
Also auch da, die Mischung macht's mal wieder. Genau, und jetzt sind wir quasi auch schon in der letzten Kategorie angekommen und zwar in der Kategorie Vegetarisch und Vegan. Und da hat das Frucht und Genuss an der Stresemannstraße, die du natürlich auch kennst, hat abgeräumt.
Das freut mich, das finde ich auch
wirklich ein besonderes Konzept vom Laden, weil das ist eben so, die versuchen, meine ich, alles größtenteils regional, saisonal quasi zu kochen. Es gibt einen täglich wechselnden Mittagstisch, die Öffnungszeiten sind zwar relativ begrenzt, aber total
ist halt
in Ordnung.
Lokal.
Absolut.
Ja.
Und das ist eben auch das, was gelobt wird. Also, dass es eben eine breite Auswahl gibt, dass es eben regional ist, dass es eben saisonal ist, weil man das tatsächlich auch gar nicht mehr so häufig findet. Und da gibt es dann eben 95 von 100 Punkten für. Und die Auszeichnung in der Kategorie Vegetarisch und Vegan. Und das ist, das sind jetzt quasi alle Sieger. Man kann online nochmal in dem Guide nachgucken, was noch alles getestet wurde. Vielleicht auch in anderen Städten, wenn einen das interessiert. Aber ich finde, das ist immer ein guter Einstieg und vielleicht ein guter Überblick erstmal über die Imbisse in Düsseldorf.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so, dass da was dabei ist, wo ich sage, boah, das sehe ich überhaupt nicht oder das schmeckt überhaupt nicht, sondern das hat alles irgendwie Hand und Fuß.
Also wenn man die Ferienzeit, die freie Zeit dann in dem Fall ein bisschen nutzen möchte, um ja, sich kulinarisch in dieser Stadt weiterzubilden, kann man sich daran orientieren.
Ja.
Ich sag, wie es ist, mir tropft schon wieder der Zahn hier.
Dafür bin ich bekannt, um das auszulösen.
Und irgendwie frittiertes Hühnchen, ich glaube, da wird sich heute nochmal umgekaut. Umgekaut auch.
Ich wollte gerade sagen, passt ja auch irgendwie.
Da wird sich heute nochmal umgeschaut. Ich danke dir sehr für diesen Themenüberblick darüber, was sozusagen kulinarisch in dieser Stadt los war und ist in der letzten Woche. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Schöne Ferien und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Ciao.
Ob Predigen vom Altar auf lokalpolitischer Ebene in Sachen bezahlbarer Wohnraum oder als Initiator der Altstadt-Armenküche, Pater Wolfgang Siefert ist in der Stadt fast unermüdlich unterwegs, engagiert und präsent. Und das immer mit ansteckend guter Laune und dem Blick darauf, was man noch alles machen könnte. Ich habe ihn besucht und mit ihm über seinen Alltag, sein sehr vielfältiges Engagement und darüber gesprochen, wie ihn seine Vergangenheit als Profiringer vielleicht auf all das vorbereitet hat. Ich habe mal wieder mein Aufnahmegerät geschnappt und mich auf den Weg zu einem Ort in dieser Stadt gemacht. Mitten in der Altstadt sitze ich gegenüber Pater Wolfgang. Hallo.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass ich da sein darf. Ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer durchaus wissen, wer du bist. Also du bist ja keine unbekannte Person hier in der Stadt. Man läuft dir immer mal über den Weg, vor allem wenn man sich zu welchen Anlässen auch immer in den Altstadtkirchen aufhält oder sonst schon lange in Düsseldorf zugegen ist. Dennoch fände ich sehr schön, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst, mit so viel oder so wenig du möchtest. Das ist ja ein freies Gespräch. Also du kannst dir jetzt aussuchen, was du alles preisgibst.
Ja, geboren wie so ganz viele in Flingern und erste Wohnadresse Oberbilk, aufgewachsen in Fennhausen, ein bisschen am Rand und jetzt seit 36 Jahren in der Altstadt. Mhm. Ich bin als junger Kerl Dominikaner geworden, hatte vorher Pharmazie studiert und war 4 Jahrzehnte als Ringer unterwegs, habe in der Schweiz erste Liga und in Deutschland auch zweite Bundesliga gerungen. Aber das stand bei mir nie im Vordergrund. Aber die Ringerei war schon wichtig, genau wie in meiner Jugend die Pfadfinderei. Ich glaube, das hat mich neben meiner Familie alles sehr geprägt.
Ich verstehe.
Hier in Düsseldorf war ich dann 30 Jahre im Düsseldorfer Gefängnis als Gefängnisseelsorger. Und habe die City-Pastoral der Dominikaner, das war damals ganz was Neues, Anfang der 90er Jahre, in der Altstadt, in der Andreaskirche mit aufgebaut. Mhm. Also wir waren immer mehrere, darum ging es ja auch. Ne? Deswegen bin ich Dominikaner geworden. Mhm. Ja, und da in dem Kontext, ne, und dem Leben in der Altstadt ist auch die Altstadt-Armenküche entstanden und aus der Altstadt-Armenküche auch viel so sozialpolitisches Engagement.
Ja, darüber werden wir jetzt im Detail ein wenig sprechen. Du hast eben, als die Mikros noch aus waren, hast du schon erzählt, dass schon dein Urgroßvater in Oberbilk gebaut hat, sozusagen das Viertel mitgestaltet. Also du bist verwurzelt, wie es nur geht, in dieser Stadt.
Stimmt, also es gab ja das, was später die Oberbilker Stahlwerke waren. Das waren ja ursprünglich drei verschiedene Pönzgüns, die aus der Eifel, weil da war der Verkehrsanschluss nicht so, sind die nach Düsseldorf gekommen und der Stadtteil Oberbilk hat sich dann zu einem Industriestandort entwickelt. Und einer von denen hat also meinen Ururgroßvater mitgebracht und der hatte da offensichtlich eine Verantwortungsstelle und hat für seine drei Söhne dann jeweils ein Haus gebaut, eins am Oberbilker Markt. Mhm. Da ist dann auch meine Mutter noch geboren worden.
Okay, spannend. Also das heißt, genau, du bist wirklich Düsseldorfer durch und durch, was ja vielleicht auch ein bisschen dich dann bewegt, in dieser Stadt auch zu sein und zu bleiben und zu wirken, kann ich mir vorstellen, oder? Also,
naja, ich war auch 12 Jahre weg. Mhm. Ne? Aber die Jungs, die mit mir so groß geworden sind, die haben damals ganz verwundert geguckt, dass ich Düsseldorf verlasse. Und als dann 12 Jahre später meine Ordensoberen meinten, ich sollte nach Düsseldorf gehen, habe ich erstmal so ein bisschen skeptisch geguckt. Ne, der Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt oder so. Ne? Aber es war dann doch sehr interessant, hier mit Älteren und Jüngeren und sehr verschieden gestrickten Mitbrüdern ein gemeinsames Projekt zu machen. Und ich habe dann aber auch meine damals schon artikulierte Liebe zum Knast gewährt bekommen, erst mit einer halben Stelle. Und als das Projekt hier in der Altstadt lief, bin ich dann auch im Gefängnis auf eine volle Stelle gegangen.
Ja, möchtest du ein bisschen über diese Zeit erzählen? Also ich glaube auch da, das Wort kann man sich irgendwie gut füllen, ne? Also Gefängnisseelsorger, aber was ist da so, wie sieht der Alltag aus?
Also der Alltag sieht so aus, also Gefängnisseelsorge ist Beziehungsarbeit. Mhm. Und das Schöne ist, dass du auf der einen Seite nur mit den Leuten redest, die dich als Gesprächspartner haben wollen. Mhm. Das heißt, wir haben keine Verpflichtung, mit irgendjemand etwas zu tun, dem es vielleicht mit uns schwerfällt oder umgekehrt. Und wir sind sowohl für die Bediensteten da, wie für die Inhaftierten und können, glaube ich, so schon ein ganz gutes Stück auch Atmosphäre im Gefängnis mitgestalten. Die Kontakte im Gefängnis eben mit lauter Leuten, die mich gesucht haben, die waren einfach toll. Mhm. Und das Gefängnis als Ort extrem schwierig. Ja. Ne, zumal es eben auch Behörde ist. Es ist nicht nur ein abgeschlossener Bereich und irgendwie ja auch repressiv, sondern da ist eben auch ganz viel, was behördlich dann die Dinge, die Menschen, die da was bewegen wollen, tun wollen, schwierig machen und auf lange Bänke schieben und manchmal am Ende der langen Bank dann alles hinten runterfällt und so. Das hat mir immer, das hat mich sehr viel Nerven gekostet, ja.
Ja, das
aber die Menschen vermisse ich. Ja. Da war so viel Offenheit. Denn wir haben als Gefängnisseelsorge natürlich dieses ungeheure Plus, was im Knast sonst keiner hat. Wir haben Schweigepflicht.
Das stelle ich mir eine sehr herausfordernde Aufgabe vor. Teilweise, weil da ja wahrscheinlich auch ganz schön viel kommt, wenn es einmal die Gelegenheit gibt, sich auf dieser Ebene auszutauschen. Ja. Ne? Und das klappt, zieht sich ja durch bis jetzt. Also die Altstadtabendküche hast du schon angesprochen. Du hast angesprochen, dass du sozialpolitisch und lokalpolitisch sehr engagiert bist. Das ist ja auch immer alles sehr viel Mensch. Die Altstadtabendküche ist am Burgplatz, in dieser kleinen Gasse, die zum Rathaus führt. Ich bin mir ganz sicher, so wie ich eben schon gesagt habe, dass dich sicher sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer kennen, entweder in Aktion oder vom Vorbeilaufen in der Altstadt mal gesehen, also in dieser ganzen Gegend, wo du dich ja einfach auch viel bewegst. Genauso glaube ich, dass sehr viele von uns an dieser Einfahrt oft vorbeilaufen und vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was da passiert, wer sich da aufhält, was da geschieht.
Also das ist ja tatsächlich, wenn man vom Burgplatz, vom Schlossturm zum Rathaus Eingang mit dem Jan-Wellem-Reiter-Denkmal geht, dann hat man auf der rechten Seite, früher war da der Schokoladenladen direkt neben uns, ein großes grünes Tor und entdeckt eigentlich nur so zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, wenn wir eben offen haben, dass es die Altstadt-Armenküche gibt. Da waren vor Corona, hatten wir so, ich sag mal, im Schnitt vielleicht 80, 90 Leute. Jetzt sind das über 200 und wir müssen einfach auch, also das ist die Mehrzahl der Essen, die wir kochen, To-Go-Ausgabe machen. Das hat dann schon ein bisschen was auch von Abfertigung. Aber wir haben jeden Tag auch Sozialberatung da. Die Küchenkoordination und die Sozialberatung machen Profis. Und die arbeiten dann in der Küche mit, wenn man jetzt so sagt, wer kommt sozusagen jede Woche, dann haben wir 35, 40 Ehrenamtliche. Wenn man aber mal guckt, wer übers Jahr mehrmals kommt, dann haben wir also eine dreistellige Zahl von Ehrenamtlichen, die das Ganze am Laufen halten und richtig ackern und richtig tolle Atmosphäre machen.
Mhm, ja, wie sieht da dann so ein Tag aus? Also ich habe jetzt gerade schon nach dem Alltag, wie gesagt, Alltag ist wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch ein bisschen ein sehr starres Wort, weil es wird ja, also wo viel Mensch ist, passiert ja auch viel Unvorhergesehenes. Aber wie seid ihr strukturiert? Ehrenamtliche habe ich jetzt schon rausgehört. Kochen tun Profis. Wer macht das Menü? Also wo kann man, genau.
Also die Planung machen Profis, aber die meiste Arbeit machen die Ehrenamtlichen.
Ich verstehe.
Also das Kochen ist jetzt nicht unbedingt bei den Profis, sondern, und die kommen morgens, ich sag mal so meistens so zwischen 8:30 und 9:30 fangen die an. Und nachmittags um 3:15, 3:30 ist dann alles geputzt und wieder hervorragend fürs Gesundheitsamt. da wird dann morgens wird einfach inzwischen, weil wir solche Riesenmengen haben, auch ziemlich viel, also schon vorgekochte Kartoffeln eingeschweißt und so. Also früher haben wir Kartoffeln und Zwiebeln in Massen geschält.
Aber Wo bekommt ihr die Sachen her? Also wird das unterstützt von Düsseldorfer Zulieferern? Ist das eine ganz normale, in Anführungszeichen, Gastrobetrieb, der dann im Großhandel einkauft?
Ja. Also wir kriegen im Grunde, wir haben kein eigenes Auto, wir gehen nicht einkaufen, außer wenn mal irgendeine Kleinigkeit fehlt und mittwochs holen wir von einer Bäckerei auf der Hohe Straße uns kistenweise ab das Brot, das wir für die Woche brauchen, frieren einen Teil ein. Ein Großküchenlieferant, mit dem wir sehr, sehr, sehr zufrieden sind, wo wir auch immer mal wieder gucken, wie ist der preislich, da ist der auch gut, aber Qualität vor allem. Der kommt einmal in der Woche und liefert uns, das heißt, dass dann mittwochs morgens manchmal über eine Tonne an Tiefkühl- und Kühlware und Frischware und Konserven und Gewürzen und so angeliefert wird. Es gibt mindestens zweimal in der Woche Obst. Wir kochen total unterschiedlich. Inzwischen zwei, dreimal in der Woche auch vegetarisch, was ganz gut ist, weil manche das auch so wollen. Da mussten wir sonst immer ein bisschen gucken, ne? Die Nudeln auf die Seite tun und dann schon mal ein bisschen beim Kochen dann die Soße, wo erstmal nur Zwiebeln und Tomaten drin sind, ein bisschen auf Seite und so. Wenn wir aber am Tag vorher was Vegetarisches hatten, dann bleibt meistens was übrig. Und dann haben wir dann auch was für Menschen, die zum Beispiel kein Fleisch oder kein Schweinefleisch so essen oder essen können. Das ist genauso beim Obst, da müssen wir immer auch, wenn wir Äpfel oder sowas haben, dann müssen wir immer auch noch einen Joghurt oder einen Pudding als Alternative haben, weil einfach wohnungslose Menschen oft sehr beschädigt sind, fast immer oder ganz, ganz viele innerlich, aber eben auch zum Beispiel manche nicht mehr einen Apfel beißen können.
Ich verstehe.
Und so, ne? Und so richten wir uns auf alle ein. Und ich glaube, das ist das, was die Gäste in der Armenküche auch merken. Es gibt ein wirklich leckeres, frisch gekochtes Essen an allen Tagen des Jahres. Wobei, das ist gelogen, das gab es nur in der Corona-Zeit. Denn in all den anderen Jahren haben wir immer an einem Tag des Jahres zu, nämlich Rosenmontag. Ja, aber wir haben sogar Weiberfastnacht haben wir offen und auch Karnevalssonntag, da steht dann immer extra eine Person, die Leute, die pinkeln wollen,
nochmal
verweist. Wir haben ja neben uns eine öffentliche Toilette und ein Pissoir steht auch noch auf dem Burgplatz. Also, ne, die müssen nicht unbedingt hinter unsere grüne Tür pinkeln.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Aber da brauchen wir dann ein zusätzliches Personal. Zum Weiterschicken. Ne? Und als mal eine Journalistin bei uns, die Ehrenamtlichen machen immer, wenn das Essen sozusagen nur noch ein bisschen schmuggelt, dann gibt es ein zweites Frühstück vor der großen Kampfzeit der Ausgabe. Und da saß mal eine Journalistin und sagte so, ja, wo kriegen Sie denn die Sachen her und so, ne? Und die Tafel, die verteilt ja auch Dinge, die übrig bleiben und so. Und dann meinte so eine Ehrenamtliche so ganz entrüstet, ja, nein, wir verteilen hier keine Reste. Wir kochen hier jeden Tag ein richtig frisches und gesundes Essen. Und das ist natürlich das, was auch viel Geld kostet und uns, die Düsseldorfer, die uns mit Spenden unterstützen, einfach auch ermöglichen.
Also
wir haben eine unglaubliche Resonanz. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass wir vor Corona haben wir, glaube ich, 47.000 Euro für Lebensmittel im Jahr ausgegeben. Und dann waren es also drei Jahre später auf einmal 143.000, also mehr als dreimal so viel. Aber das, ja, wir haben einfach auch mehr Spenden bekommen. Bei Beerdigungen steht drunter, statt Blumen und Kränzen, bitte Altstadt-Armenküche. Bei einer Goldhochzeit wird für uns gesammelt, unsere Ehrenamtlichen erzählen es weiter. Unser Essen für Arme und Reiche einmal im Jahr auf dem Burgplatz mit Bands, die für uns spielen. Das macht Reklame für uns. Ja, und wir setzen uns eben auch für die Interessen unserer Leute ein. Ne? Ja. Wir sagen immer, ne, wenn da so nachgefragt wird, ja, dann fragen wir so zurück, ne, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Armut? Ne? Und dann überlegen Leute und viele sagen dann Reichtum. Dann sagen wir, nein, Gerechtigkeit. Ja, also wir setzen uns eben auch ein, ne, für bessere Koordination im Hilfesystem. Ne? Es hat sich in Düsseldorf sehr, sehr viel in den Standards, die waren zum Teil dermaßen unwürdig noch in den 90er Jahren verändert. Da haben wir immer konstruktiv mitgearbeitet, die bessere Vernetzung, dass also einfach auch mehr Menschen sich trauen, nachts in eine Notunterkunft zu gehen, weil sie da eben nicht mehr so starke Befürchtungen haben müssen, an all dem oder medizinische Hilfen zu verbessern. Ne? Da sind wir immer, immer, immer mit dabei, das zu stricken.
wenn man sich einmal in sowas begibt und dann auch bestimmte Dinge sieht und mitbekommt, wie sowas von innen tatsächlich läuft, kann man ja vor allem, wenn ich das so sagen darf, wahrscheinlich, wenn man ein Charakter, eine Seele ist wie du, ich kann das auch gut nachvollziehen, dann kann man ja fast gar nicht anders, als zu sagen, okay, dann möchte ich jetzt auch noch irgendwie tatsächlich was verändern und was weiterbringen. Jetzt hast du gerade schon zum einen gesagt, dass ihr vor der Pandemie, dass der Zulauf ein bisschen geringer war als jetzt danach, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und ja, diese Zeit hat einfach so viel geprägt und so viel verändert, da muss man ja jetzt im Detail auch gar nicht mehr drauf eingehen, aber es ist jetzt einfach mehr Bedarf da. Zeitgleich, also auch hier im Podcast und überhaupt in der Stadt bekommt man ja, also sprechen wir oft drüber, aber bekommt man ja auch mit, dass sich natürlich auch die Situation vielleicht für suchtkranke Menschen, für Menschen ohne festen Wohnsitz und so verändert in alle Richtungen. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon, was heißt, ich habe das Gefühl, ich bekomme schon mit, es wird immer mehr. Zeitgleich, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, werden aber auch immer mehr vielleicht Stellschrauben nochmal irgendwie bewegt und angezogen, dass man das ein bisschen besser handeln und auffangen kann. Aber ist das zum einen auch, was du erlebst, also nicht nur in dem Zulauf bei der Altstadt-Abendküche, sondern auch, wenn du dich in deinen anderen Rollen bewegst, beziehungsweise einfach mit offenen Augen durch die Stadt gehst? Und hast du da noch andere Sachen, in denen du aktiv bist, die das auch auffangen? Also genau, in der Suchthilfe, Bündnis für bezahlbares Wohnen spielt ja auch da irgendwie mit, ne? Also weil wenn Wohnen bezahlbarer wird, ergo können sich vielleicht mehr Menschen auch Wohnraum leisten.
Nochmal zwei Bemerkungen.
Ja.
Die Zahl der Wohnungslosen ist in den letzten Jahren auf das Doppelte gestiegen. Und es war ja vorher schon so, dass es einfach auch immer Konflikte gibt. Mhm. Ne? Da, wo sich viele aufhalten und vielleicht gerade auch die Wohnungslosen, die ein Suchtproblem mit Alkohol oder mit Stoffen, die verboten sind, haben. Ne? Da ist es manchmal nicht angenehm. Das sehen wir ja auch. Ne? Aber wenn man dann weiß, dass es jetzt doppelt so viele gibt wie vor 10 Jahren, und wenn man weiß, dass natürlich die Flächen, die Außengastronomie, ne, das ist ja immer mehr geworden, Baustellen ja. immer mehr, ja. Ja? Orte verschwinden, zum Beispiel die schöne Steinbank, die am Rathausplatz war, an der alten Kämmerei. Jetzt ist das alles weg. Ich weiß doch, die Bezirksbürgermeisterin hatte damals mal nachgefragt. Nein, die kommt wieder. Die ist nicht wiedergekommen. Karschhaus jetzt seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren Baustelle. Ne, da haben sich viele Leute aufhalten können. Und wenn sie nicht also gar zu aufsässig waren, haben die noch nicht mal jemanden gestört. Also das sind alles Dinge, die, ne, wir sagen dann immer, die Zahl steigt und gleichzeitig werden die Straßen enger. Dann gibt's ja auch mehr Konflikte. Und desto wichtiger ist es, um irgendwie ein gutes Miteinander zu haben, dass einfach auch dann mehr und vermehrt Hilfsangebote da sind. Da kommt eine Stadt fast automatisch kaum nach. Auf der anderen Seite erlebe ich ganz viele Akteure in der Verwaltung, in der Politik, in den Wohlfahrtseinrichtungen und Verbänden, die sich da echt richtig reinhängen, gute Ideen, gute Konzeptionen zu entwickeln. Ich sage nur mal als ein Beispiel, dass jetzt hier in den letzten Jahren eine sehr effektive Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und Wohnungslosenhilfe passiert. Das ist einfach ein gewaltiger Schritt vorwärts.
Ich verstehe. Und wenn du dich da jetzt selber ein bisschen einordnest, also ne, es folgt ja alles einem roten Faden, aber dass du gesagt hast, okay, ich wechsle jetzt auch mini bisschen die Seite und gehe quasi in dieses politische Engagement, was ja nochmal, da hast du ja wieder mit anderen Menschen zu tun, als mit denen, die es direkt betrifft. Also gab es da so einen Knackpunkt oder hat sich das einfach, war es wirklich immer der nächste Schritt nach dem anderen und du hast dich dann zu dieser allumfassenden, ja auch öffentlich wirkenden Person entwickelt quasi?
Also das gibt tatsächlich so Knackpunkte. Ne? In dem einen Bereich als Gefängnisseelsorger war es für mich einfach, ich glaube, da stand ich vor einer Wirklichkeit, die ich damals einfach schier unglaublich fand. Die englische Rheinarmee hatte Wohnungen in Pempelfort, Golzheim und so, ne? Und die gingen dann also von irgendeiner Bundesvermögensverwaltung ans Finanzministerium NRW und die haben dann gesagt, wir müssen die mit möglichst viel Profit verkloppen. Am liebsten die Liegenschaften also von der Stadt so umwidmen lassen, dass man da also irgendwie 6- oder 8-stöckige Luxuswohnungen bauen kann. Dann können wir die Grundstücke am meistbietenden dann kriegen wir die höchsten Einnahmen da rein. Und damals bin ich dann mit auf die Straße gegangen. Ja, das war einfach für mich sowas von klar, dass wir nicht nur für Haftentlassene, aber das war mein Augenmerk, Wohnungen brauchen, die bezahlbar sind. Ne? Und dann stellt sich raus, dass da an der Kaiserswerther-Straße für WGs zum Beispiel, Fachhochschule und so, ne, super geeignete Wohnungen mit 180 Quadratmetern und so. Ne? Ein paar Häuser konnten wir damals erhalten, aber seit der Zeit, seit über 30 Jahren, bin ich sozusagen in diesen bezahlbaren Wohnen drin. Erinnere mich noch, wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in den 90er Jahren, ne, drin stand, wir müssen einfach bezahlbaren Wohnraum schaffen. Was macht die Bundesregierung? Sie schafft also die ganze Unterstützung für sozialen Wohnungsbau ab, ne? Der nimmt seitdem rasant ab, ne? Öffnet für Finanzinvestoren aus aller Welt hier auch den Wohnungsmarkt. Die Städte und die Länder verkaufen ihre Wohnungen an profitorientierte Unternehmen. Ja, das ist eine politisch gemachte Katastrophe, die wir im Moment haben, ne? Ne, das ist so ein Bereich, in dem ich einfach seitdem drin bin. Und wir haben jetzt hier in Düsseldorf seit, ich weiß es gar nicht genau, 5, 6, 7 Jahren, haben wir so ein Bündnis bezahlbares Wohnen. Lauter Leute, die also ungebunden, ohne für irgendeine Institution oder Partei da drin zu sein, sich ehrenamtlich engagieren. Und da sind wir inzwischen durchaus ein wahrgenommener Gesprächspartner für Politik und Medien.
Ja, jetzt habe ich mich gefragt, während du das alles so erzählt hast, wir sind jetzt ein bisschen ja auf der weltlichen Ebene sozusagen. Du bist ja auch Pater, also du kommst ja auch von der Kirche, also hast dein Leben dem ein wenig ja verschrieben. Dass das immer mitschwingt, ist ja klar, aber versuchst du das auch immer mit einzubringen oder ist das für dich einfach eine Sache, die für dich so präsent und ja selbstverständlich ist, dass das gar nicht, also predigst du auch in der Armenküche, also wird da auch gemeinsam gebetet, also ist das auch immer noch Teil oder ist das für dich einfach so sehr das, was dich trägt, dass das quasi, ja, das im Alltag, sage ich jetzt, wenn du agierst, gar nicht mehr so immer auf dem Schirm ist, weißt du?
Ich differenziere mal.
Ja.
Die Altstadt-Armenküche habe ich damals ganz bewusst als einen Verein gegründet, in dem alle mitarbeiten können und sollen. Und wir haben da tatsächlich also Menschen, die sind weltanschaulich überhaupt nicht oder ganz woanders oder auch christlich gebunden. Das ist da ganz offen und ganz selbstverständlich, dass es genau diese Breite und Offenheit gibt. Und ich glaube, dass das auch ein Stück ist von dem, was als Wert auch bei unseren Gästen ankommt. Nicht bei allen, aber bei vielen, ne, dass wir da ungebunden sind. Wir sind also auch nicht mit irgendeiner kirchlichen Organisation verbändelt, sondern ein völlig freier, selbstständiger Verein. Vereinsmitglieder sind ausschließlich Leute, die da ehrenamtlich mitarbeiten. Es gibt also keine, die irgendwie, weil sie, was weiß ich, Mr. Wichtig sein wollen oder so da drin sind. So. Unabhängig von der Altstadt-Armenkirche trete ich als Pater Wolfgang als Dominikaner auf. Ne? Da mache ich nochmal deutlich, dass also der Dominikanerorden 800 Jahre existiert und 800 Jahre Basisdemokratie-Erfahrung hat. Und ich glaube, dass diese Kultur auch das ist, was mich damals angezogen hat. Ja, also ich wollte nicht unbedingt ein katholischer Priester werden. Ne? Damit habe ich sogar lange gefremdelt und fremdel mit dem Priesterbild bis heute. Aber Dominikaner und Mitglied in einer Gemeinschaft, wo alle versuchen, an einem Strick zu ziehen und sich demokratisch organisieren, alle Ämter nur auf Zeit, alle Ämter mit begrenzten Befugnissen. Ne? Also da bin ich, also ja, glaube heute noch mehr als junger Mann sehr
von angetan. Mit wie vielen Jahren bist du eingetreten?
21.
Mhm. Okay.
Ja, also das war damals für mich schon ein Punkt, aber ne, je länger ich das beobachte, desto mehr wird mir auch deutlich, also dass das eben auch ein Klima und eine Atmosphäre schafft, dass es da so eine lange derartige Tradition gibt. Ne? Gab ja mal einen Papst aus Polen, der gesagt hat, Demokratie und katholische Kirche verträgt sich nicht. Da habe ich nur gedacht, die Benediktinerinnen und Benediktiner wählen ihre Äbtissinnen und Äbte seit 1500 Jahren.
Ja,
ne? Und es funktioniert offensichtlich, ne? Aber draußen bin ich sehr bewusst als Wolfgang, der Christ ist, der Seelsorge macht und sich für die Anliegen von Wohnungslosen oder gegen das Vertreiben aus Miethäusern oder für eine Gesellschaft, in der starke Schultern einfach auch mehr tragen, einsetzt.
Ja, verstehe. Also es ist nicht nur nach außen, sondern wenn ich das richtig verstehe und jetzt nicht zu distanzlos da bin, das ist auch, was dich natürlich trägt und stärkt. Dein Glaube am Ende ist das, was das alles für dich möglich macht.
Ich glaube, das ist meine Biografie, ich glaube, das ist mein Bauch, das ist mein Herz, aber auch mein Verstand.
Ja, ich verstehe. Wenn du jetzt ein bisschen, jetzt haben wir sehr viel über den einen Bereich gesprochen, auch, wo ich dich ja auch schon erleben durfte, sind Trauungen und Taufen und halt, ja, ich sag jetzt mal die ja eher schön gelesenen Momente im Leben, in unserer aller Leben, für die bist du ja auch maßgeblich verantwortlich, natürlich auch für Trauerfeiern, was ja auch etwas Schönes haben kann und etwas Abschließendes natürlich. Ist das manchmal für dich schwierig, so diese Balance, oder gehört das auch alles zusammen? Weil es gehört halt alles zusammen, das Schöne und das vielleicht dann etwas Unschönere. Also, oder musst du da so umswitchen?
Also menschliche Nähe ist für mich einfach immer was ganz Wichtiges. Die ist natürlich in so einem Sonntagsgottesdienst, wenn ich vorne stehe, nicht so groß, nicht so direkt. Deswegen fällt mir immer wieder auf, wie sehr ich die Leute angucke, mit denen ich mehr zu tun habe. Mhm. Ne? Also egal, wo ich jetzt irgendwie bin. Und bei Taufen und bei Beerdigungen, da ist es eben wieder ganz, ganz klar. Ne? Da steht ein Mensch, das kleine neue Menschenkind oder die verstorbene Person, die stehen im Mittelpunkt und alle gucken dahin und ich gucke da mit den Leuten hin und versuche das Ganze in einen Ritus zu bringen, der lebendig ist und Freude macht. Das ist vielleicht ein bisschen verblüffend, wenn ich das im Blick auf Beisetzungen sage, aber ich finde, einem menschlichen Leben in der Verabschiedung nochmal ein Stück Würde zu geben, ne? Und ein Stück zu gucken, also worauf kommt's im Leben denn an? Ne? Das finde ich eine ganz großartige und bereichernde Aufgabe. Ne? Und irgendwer hat jetzt letztens mal nach einer Beisetzung gesagt, darf man das sagen? Das war schön. Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, das darf man sagen.
Ich
und das
finde
soll
auch,
so sein.
Ja.
Ne?
Ja.
Also oft fallen mir Trauungen tatsächlich eher ein bisschen schwer, weil im Gegensatz zu Taufen und Beerdigungen die Menschen da, also die Brautpaare, Schwierigkeiten haben, wirklich noch authentisch zu sein bei all dem, was sie sich selber vornehmen, wo sie unter Druck stehen, welche Erwartungen sie erfüllen wollen. Also das ist manchmal so ein bisschen, wo ich so sage, ne? Da kommst du dann kaum noch bis zu denen vor, weil die dann sagen, ja, aber wir möchten dann also, ne, dann auch noch das Musikstück oder die Sängerin oder ne, den Solisten oder, ne? Und das ist aber dann am Ende wegen den Freunden oder wegen der Oma oder und gar nicht wegen denen, ne? Da habe ich das Gefühl, dass es viel, viel selbstverständlicher ist, dass bei Taufen und Beerdigungen, ja, es sind ja meistens dann die Familien, also die Nächsten, die damit zu tun haben, ja, wirklich bei sich sind.
Ja,
ja? Die
ich verstehe.
Das ist, und da kann ich super gut mit umgehen, dann zu versuchen, das, was da authentisch da ist, in eine schöne Form zu bringen.
Ja.
In eine passende, die ne, wirklich dann zu zum Beispiel der verstorbenen Person passt und zu den Leuten, die da als Gäste kommen.
Ja, ich verstehe. Würde langsam zum Abschluss kommen und dich einfach fragen, jetzt haben wir über all deine Projekte sozusagen oder über dein Engagement gesprochen, gibt es was, wo man sich, wenn man das jetzt hört, wo man sich beteiligen kann, sucht ihr noch Ehrenamtliche, man kann spenden, habe ich mitbekommen, gibt es Veranstaltungen, also dieses Event mit den Bands, findet ja statt, ist das in absehbarer Nähe, also möchtest du ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, was hier, hast du noch was geplant, was du vielleicht noch nirgendwo anders erzählt hast?
Nee, also Geheimnisse habe ich gar keine. Das Essen für Arme und Reiche auf dem Burgplatz ist am 15. August. Mhm. Und ne, wir brauchen Ehrenamtliche in der Armenküche. Und klar, da gehen auch immer mal wieder Leute und so. Im Moment ist es relativ gut besetzt. Und wir können natürlich auch nur Leute brauchen, die wirklich zuverlässig sind.
Ja, ich verstehe. Ja?
Also weil ne, wir können nicht immer sagen, komm, wir haben jeden Tag zwei mehr, als wir eigentlich brauchen. Dafür ist es bei uns viel zu eng.
Ja.
Ja. Dann stehen die sich auf den Füßen, dann sind die, fühlen die sich unnütz und so. Also das funktioniert nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die dann sagen, ich bin mittwochs da, ne, dass die dann auch immer da sind oder auf jeden Fall, also dann am Mittwoch vorher sagen, nächsten Mittwoch müsst ihr jemand anders suchen oder so.
Ja. Vielleicht, genau, also trotzdem würde ich jetzt sagen, wer sich irgendwie engagieren möchte, wer spenden möchte, kann sich ja melden. Also man findet euch im Internet, ne? Das, unsere Hörerinnenschaft ist da auf jeden Fall sehr aktiv, das weiß ich. Aber auch vielleicht hat es ja einfach zur Folge jetzt, dass man an diesem Ort vorbeigeht und nicht mehr einfach nur vorbeigeht, sondern vielleicht ist dieser Ort jetzt ein wenig mehr auf dem Schirm. Ich danke dir sehr für dieses offene und sehr schöne Gespräch und freue mich auf ein nächstes Mal.
Dankeschön.
Tschüss.
Alles Gute.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Das Wetter, das hält für uns einen versöhnlichen Abschluss dieser Woche bereit. Wobei wir sagen müssen, der Sonntag, der wird eine kleine Überraschung mit sich bringen. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Beim Wetter, da tut sich gerade ein kleines bisschen, denn wir werden es mit einem kleinen Zwischenhoch zu tun bekommen. Und dieses Zwischenhoch, das wird uns vor allem mildere Luft bringen. Die Sonne kommt dabei auch wieder deutlich häufiger zum Zuge. Und das, was wir diese Woche hatten, so zwischendurch mal so ein paar Tropfen Regen, ansonsten viele Wolken und recht kühle Temperaturen, das kennen wir ja schon gar nicht mehr, gerade nicht aus diesem Sommer. Und das werden wir jetzt auch zumindest mal in einer, naja, wie soll ich sagen, einer sehr angenehmen Erinnerung bei uns behalten. Denn die Modelle, die berechnen schon wieder Extreme, gerade was den Monatswechsel angeht. Kommen wir später zu. Wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Wochenende. Und der Freitag, der wird wohl zum Start hinweg noch mehr Sonne bringen. Und gerade dann zum Nachmittag sind dann schon mal kompaktere Wolkenfelder unterwegs. Das Ganze dann bei etwa 12 bis maximal 24 Grad. Zum Abend hin sollten die Wolken sich dann größtenteils wieder auflösen, sodass dann die Sonne auch am Abend wieder deutlich mehr zum Zuge kommt. Der Samstag, der wird uns aller Voraussicht nach gerade in der ersten Tageshälfte viel Sonne bringen und das Ganze dann bei 14 bis maximal 29 Grad und zum Abend hin gibt es dann wieder vermehrt Quellwolken. Hier ist nicht so ganz sicher, ob es wirklich Quellwolken sind im Sinne von, dass sich so vielleicht mal ein Schauer anbahnt, der aber nicht kommen wird, oder ob es tatsächlich schon die Vorboten eines neuen Tiefs sind, die dann erstmal so ein bisschen hohe Schleierwolken bringen, sodass die Sonne so ein bisschen milchig matt durchscheinen wird. Das ist noch so ein bisschen offen. Und dann gucken wir uns noch den Sonntag an. Und jetzt kommt die Überraschung. Denn es wird Regen geben. Ja, tatsächlich, es wird Regen geben. Das ist ja schon fast eine News wert. Dieser Regen, der wird aller Voraussicht nach so gerade in der zweiten Tageshälfte durchaus auch schon mal etwas kräftiger dabei sein. Und je nach Modell sind so grob 3-4 Liter möglich. Das Ganze kann sich sogar bis auf zu 15 Liter pro Quadratmeter erhöhen. Da sind sich die Modelle halt eben noch entsprechend ein bisschen uneinig. Dazu frischt der Wind auf. Wir werden Spitzenböen bis zu 40 Kilometer pro Stunde aus südwestlichen Richtungen bekommen. Und die Temperaturen, die gehen ein bisschen zurück auf 17 bis maximal 23 Grad. Wenn es auch schon mal länger regnet, dann könnten auch gerade mal 20 Grad erreicht werden und das Ganze dann auch nicht weiter überschritten werden. Und dann beginnt die neue Woche. Die wird wieder deutlich freundlicher werden und die Temperaturen steigen schon bis Mitte nächster Woche im groben Schnitt auf 28 bis maximal 32 Grad an. Aber das sind zumindest mal so die Globalmodelle, auch mit ihrem Mittel dabei. Das heißt, so in diesem Rahmen sollten wir uns bewegen. Wenn dem nicht so ist und es gibt einen Extremlauf, wie der aktuelle Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells von heute Morgen von 0 Uhr berechnet, dann sind da schon 38 Grad möglich. Das Ganze würde ich im Moment keinen Funken Glauben schenken. Das ist wieder ein Extremwert, der einmal richtig durchgeschossen ist. Und diese Extremwerte, die werden auch dann entsprechend noch weiter in Richtung der übernächsten Woche fortgeführt. Denn da ist dieser aktuelle Nullerlauf, von dem ich gerade gesprochen habe, der berechnet nämlich einfach mal für den letzten Vorhersagezeitpunkt, also den 6. August, der Donnerstag, da werden es aktuell 44,4 Grad werden. Der Schnitt von allen Modellen des amerikanischen GFS-Modells, die sind bei 29,6. Also 15 Grad Unterschied zwischen dem Hauptlauf, der auf den Apps gezeigt wird, der jetzt auch breit gefächert medial einmal komplett durchs Dorf getrieben wird und dem Mittel aller Modellberechnungen, die dann in diesem Fall mal deutlich mehr Gewichtung haben sollte bei der Berichterstattung als dieser Hauptluft, der völlig extrem einfach nur ausreißt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Genießt, sage ich jetzt mal, den Regen am Sonntag. Es wird der letzte sein, für vermutlich mal wieder einer längeren Zeit. Und naja, was soll ich sagen? Die Trockenheit wird damit nicht wirklich in Schach gehalten. Sie wird eher noch schlimmer werden. Es sind leider keine guten Nachrichten, die ich zum Schluss habe. Aber zumindest gab es mal diese Woche mal viel Raum zum Durchatmen. Ich hoffe, das ist schon mal ein Anfang. Also in diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns, wenn ihr mir eine wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet ihn doch auch gleich und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der oder die Düsseldorf liebt oder noch viel besser, der oder die das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.